dann habe ich dann eine richtig große Performance.
Ja.
Die sehe ich aber nicht, wenn ich bei einem Autozulieferer investiere, der gerade mit seiner Existenz kämpft. Weil ich habe mir die Firmen rausgepickt, die was Interessantes zu bieten haben. Eine Firma, die wächst mit 20% pro Jahr. Säule geht hoch, hoch, hoch. Die Profitabilität ist eingebaut in das Geschäftsmodell. Mhm. Dann fragen wir sich, was ist denn das für eine heiße Branche?
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Wir sind in Frankfurt unterwegs bei einem unserer Lieblingsgäste, das darf ich so formulieren. Und dieses Mal hat es auch mal wieder geklappt, dass wir uns persönlich sehen. Das freut mich sehr. Er ist natürlich Gründer der Vermögensverwaltung Akatis. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen, Henrik Leber.
Ja, ein interessanter Nachmittag wird es werden.
Das will ich hoffen, das will ich hoffen. Das hängt ganz von Ihnen ab. Mein Beitrag ist überschaubar.
Stellen Sie gute Fragen.
Genau. Das ist mein Teil, der Rest kommt dann von Ihnen. Mal ein ganz einfacher Einstieg. Wenn wir uns mal die letzten Monate anschauen, das war ein Wahnsinnsbörsenjahr, wenn man mal so ganz stumpf auf die großen Indizes schaut. In der Realität, natürlich wissen wir auch alle, mit der nicht vorhandenen Marktbreite, die so langsam kommt, ist das Bild natürlich ein bisschen differenziert, aber in Summe war es einfach ein richtig geiles Jahr. Ist jetzt noch eine Phase, in der man noch spannende, echt interessant bewertete Unternehmen findet?
Oh ja. Ich gehe mal ein, zwei Wochen zurück. Es gibt ja jedes Jahr so Herbstkonferenzen, wo die Firmen sich präsentieren. Und gerade im Herbst sind das die auf Deutschland fixierten. Und ein Kollege war da, nee, der Kollege war nicht da. Er hat sich berichten lassen über die Konferenz. Er sagte, das muss ja schlimm gewesen sein. Deutsche Autoindustrie, Chemieindustrie und alles Mögliche, die wandern ja alle ab. Das war ein erschütterndes Bild.
Ja.
Ich sagte, ich war gar nicht auf der Konferenz. Ich war auf einer mit interessanten Firmen. Weil ich habe mir die Firmen rausgepickt, die was Interessantes zu bieten haben. Und da gibt es reihenweise gute Firmen. Deutschland ist ja auch so ein bisschen, wenn ich jetzt über Deutschland spreche, ein bisschen das Land der verborgenen Champions. Mhm. Also wenn man ein Auto ansieht, dann sieht man vielleicht eine schicke Marke, aber unten drunter ist viel deutsche Technik.
Ja.
Und wenn ich mich auf Deutschland beziehe, ja, da gibt es interessante Firmen. Nicht so wahnsinnig viele, aber richtig gute Perlen. Und auch weltweit habe ich das Gefühl, da gibt es spannende Dinge zu entdecken. Wir lassen uns im Moment so ein bisschen täuschen von diesen großen Magnificent 7, 8, 6 oder wie viel auch es auch sind.
Ja.
Aber dahinter ist ein ganz breiter Markt, der positiv unterwegs ist.
Mhm. Aber man kann ja schon sagen, also wenn wir jetzt mal zum Beispiel rübergehen in die USA, klar, da haben wir eben diese Unterschiede, Mag 7 oder Fab 4 ist egal. Und der Rest der Markt ist natürlich lange nicht so richtig mitgelaufen. In der Breite, und wir wollen natürlich immer uns die Perlen nachher raussuchen, aber in der Breite ist auch der normale Markt okay bewertet. Mhm. Klar, die Großen sind ein bisschen davongelaufen, aber der Rest ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, alles so super Schnäppchen. Der Markt ist ja so, also es, ne, die Boote haben sich ja ein bisschen gehoben und man ist so ein bisschen im langjährigen Schnitt, schnappt es drüber und das war's, ne?
Ja, wobei trotz ich allem. Glaube auch, wenn man klug hinguckt, sieht man eben auch Wachstumsraten, die was hergeben.
Ja.
Ich muss ja, also das Zinsthema ist ja immer wieder ein Thema.
Ja.
Und man betrachtet immer Zinsen und der Einfluss auf die Unternehmen und tut denen das weh oder nicht. Wie wichtig ist eigentlich der Blick vom Anleger aus? Was habe ich denn eigentlich vor mir auf dem Tisch? Woraus kann ich auswählen? Und jetzt habe ich eben Zinspapiere, die bringen so 3% oder vielleicht in den USA mal 6%. Wir sagen, das ist die eine Alternative. Dann habe ich die andere Alternative. Das ist die Aktie. Was bringt die mir eigentlich?
Mhm.
So, und egal jetzt auf welchem Kursniveau ich einsteige, wenn ich eine Aktie habe, die 10-15% wächst in den nächsten Jahren und ich kann so vielleicht 5 Jahre dabei bleiben, dann habe ich dann eine richtig große Performance.
Ja.
Die sehe ich aber nicht, wenn ich bei einem Autozulieferer investiere, der gerade mit seiner Existenz kämpft oder um seine Existenz kämpft. Das heißt, je nachdem, wie ich drauf gucke, finde ich wirklich Segmente, die haben ein ordentliches Wachstum vor sich. Am Ende treibt das Wachstum dann den Wert der Firma, auch wenn ich ein bisschen teurer eingestiegen bin. Und aus den freien Cashflows, die die Firma dann generiert, kann ich gute Renditen erzielen.
Was sind das so Segmente, die, wo man wirklich Wachstumspotenzial sieht? Natürlich das große Schlagthema KI, das ist natürlich eines.
Ja.
Gibt es so Segmente tatsächlich, wo man sagt, okay, da ist einfach viel Musik?
Ja, darf ich Ihnen mein Weltbild kurz
erläutern?
Ja. 3 große Kreise, wenn ich die hier auf den Tisch ziehen könnte.
Ja.
Ein Kreis ist der ganze Bereich künstliche Intelligenz.
Ja.
Ein zweiter Kreis ist für mich der ganze Bereich Medizin, Gesundheitswesen. Und der dritte Kreis ist der Bereich Infrastruktur. Mhm. Und was ich selber mal für mich neulich mal rausgesucht habe, da gibt es die Pure Plays natürlich. Da gibt es eben die Firmen, die machen eben nur Pharma oder sowas und Firmen, die bauen nur Bahnstrecken. Ja.
Ja.
Aber an den Schnittmengen wird das interessant, wo die KI auf die Gesundheit stößt, wie die KI auf das die Infrastruktur stößt. Ich fange mal mit Pure Plays an. Ich habe neulich einen Chart gezeigt von einer Firma, die wächst mit 20% pro Jahr. Säule geht hoch, hoch, hoch und ist zwar nicht ganz profitabel, aber die Profitabilität ist eingebaut in das Geschäftsmodell. Mhm. Dann fragen wir sich, was ist denn das für eine heiße Branche?
Ja.
Und das ist die Branche, die Mülldeponien von ihren Abgasen befreit und diese verkauft ans öffentliche Gasnetz.
Mhm.
Das ist ein Ansatz, wo ich wirklich mit den Förmchen da praktisch meinen Teig auspresse und backe. Also Cookie-Cutter-Approach, sagt man auf Englisch.
Genau, ja.
Wo ich denke, wow. In einer alten Branche.
Mhm.
Dann habe ich zum Beispiel so den Bereich Künstliche Intelligenz und Medizin. Und da hatten wir gerade diese Woche die Firma Oxford Nanopore zu Besuch. Mhm. Die machen Gensequenzierung. Und zwar, indem durch kleine Löchelchen die Gene durchgezogen werden und beim Durchziehen kann man sie sozusagen entschlüsseln. Und dann gehört die Datenbank dazu. Was habe ich denn eigentlich für ein Gen da vor mir? Und die KI hängt direkt in dem Apparat drin und kann mir sagen, was ich da eigentlich gerade analysiert habe. Und so kommen da unglaubliche Dinge zusammen. Das ist nur als kleine Idee in diesen drei Themen und speziell an den Schnittmengen finden sich tolle Chancen.
Ich meine, das wird ja ohnehin das ganz spannende große Thema der nächsten Jahre werden. Natürlich reden wir jetzt alle über Nvidia und Microsoft und Co., die jetzt diese ganzen Rieseninvestitionen anschieben. Aber das Spannende wird ja wie immer in diesen industriellen Revolutionen und Umbrüchen dann die dann nachher davon profitieren. Und das kann vom Industriekonzern über den Pharmakonzern die KI anwenden. Und da ist ja eigentlich das am Ende des Tages das wahre Potenzial. Ne?
Ja, auch die wahren Chancen, wahre Gefahren auch.
Aber
natürlich.
Auch, ja.
Gestern Abend hat mir ein Anwalt einen Text zugeschickt. Ich habe den in ChatGPT reingepackt und sagte, ist das stichhaltig, was hier steht? Und ich sage, Punkt 1, plausibel, Punkt 2, plausibel, Punkt 3, richtig gut argumentiert. Mhm. Da frage ich das junge Anwalt, der noch keine Lebenserfahrung hat, das hätte ich so schnell nicht hinbekommen.
Ja.
Und dann merkt man, wie das in viele Berufe reingeht. Ich kann es mir beim Architekten vorstellen. Hier bei uns im Haus Softwareentwicklung. Mhm. Also Kollege, ich habe jetzt am Nachmittag mal mit ChatGPT mir kurz ein Programm geschrieben.
Ja.
Und dachte, wow, dafür hast du früher einen Programmierer gebaut.
Ja.
Also manche Leute bereichert es, für manche bietet es Gefahren. Es wird auf alle Fälle mehr zusammenfließen an Informationen.
Mhm. Und das ist natürlich, ich meine, Sie sind da ja auch will nicht sagen, doch Vorreiter schon auch. Sie arbeiten ja selber auch im Haus immer sehr viel mit KI. Wir haben gerade eben schon ganz kurz im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, dass da eben natürlich auch wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, vor allem im Bereich, okay, finde und analysiere mir mal Unternehmen natürlich auch auf andere Art und Weise. Ne?
Ja, ja.
Und auch schon ganz real, dass auch zählbarer Erfolg dabei rauskommt.
Genau. Und das kann ich auch wirklich klar vergleichen. Also es gibt so Standardprogramme, also in der AI, also Finbert ist eins für Textanalyse. Und da kann man rauslesen aus den Transcripts, also das sind die Investorengespräche, wie so die Stimmung ist.
Mhm.
Und wir unterscheiden jetzt Stimmung zwischen dem Management und Stimmung der Analysten. Wer hat die bessere Stimmung? So, das war vor 3 Jahren ungefähr.
Ja.
Das ist das Signal bei uns in unseren KI-Modellen drin. Dann haben wir gesagt, wir können aber mit den neuen Modellen viel, viel klüger rangehen.
Mhm.
Und nehmen jetzt etwa 500.000 oder haben das gemacht bereits, 500.000 Gespräche und stellen ganz spezifische Fragen. Und eine meiner Lieblingsfragen, hat diese Firma eine Art Wow-Effekt?
Mhm.
Und es gibt es manchmal, dass eine Firma sagt, wir haben eine irre Erfindung gemacht und so weiter. Und das ist nämlich ein Wow-Effekt.
Ja.
Und die KI findet mir solche Sachen raus.
Mhm.
Also eine ganz neue Qualität nochmal.
Ja. Mhm. Das ist natürlich eine ganz andere Ebene, als ob wir sagen, okay, ich finde mal, was weiß ich, in Relation zu dem Restmarkt eine Unterbewertung oder so. Das reden wir ja von ganz anderen Geschichten.
Ja, ja. Und ich rede effektiv über die Zukunft, die da besprochen wird.
Genau.
Also wenn ich heute Zahlen analysiere und dann vielleicht noch ein Jahr Analystenerwartung dazu packe, dann habe ich eigentlich einen recht kurzen Zeitraum. Aber wenn ich sage, wir planen in den nächsten Jahren in folgenden Ländern auszuweiten und sehen, wie die Kundenzahl sich entwickelt, das sind Zukunftszahlen.
Wenn wir mal die mal ein bisschen jetzt in der kürzeren Frist bleiben und die nächsten Monate uns anschauen, sollte doch eigentlich allen von den Abwürmern mal quasi Big Tech und so weiter weglassen. Mhm. Jetzt kommen wir in so ein Momentum, wenn es denn so kommt. Wir sehen wieder steigende Gewinnwachstumszahlen, vor allem in den USA, auch eben in der Breite. So ab dem nächsten Quartal, wenn man mal so die Konsensmeinungen so dahernimmt, während natürlich KI so langsam normalere Wachstumsraten hat bei den klassischen großen Mac 7 Unternehmen.
Ich glaube, es wird groß bleiben. Ich glaube,
wir bleiben bei den großen, bevor wir dann auf die spannenden Kleinen kommen. Das wiederum ist ja eigentlich ein sehr gutes Umfeld für alles, was eben hinter diesen paar Big Caps ist. Ne? Mhm. Also wir kriegen eine Wachstumsdynamik. Offensichtlich sieht es im Moment so aus, also wenn nicht in einer Rezession marschieren in den USA.
Ja.
Das heißt, das ist ja eigentlich dieses Ding, wo wir so langsam aber sicher ins Boot heben kommen.
Ja. Da wundere ich mich auch immer drüber, dass jeder sagt, wird es eine weiche Landung, eine harte Landung? Ich sehe keine Landung.
Ich sehe auch keine.
Ich sehe schon durchaus, dass manche Branchen einfach harte Zeiten durchleben. Ja. Auch beim Hausbau können sich die Hausbesitzer das alles leisten, können die auch sich neue Autos leisten. Klar, da gibt es schon Dellen. Aber diese Fundamentalkräfte, die wir da gerade erleben, in der KI oder in der Infrastruktur, die sind so unimmens stark, die schlagen alles, was so ein bisschen an Stimmungsbild da drin steckt.
Mhm. Wie wichtig ist das Monetäre aus Ihrer Sicht im Suchen und Finden von guten Unternehmen?
Ja, im Unternehmen oder bei der KI?
Für Unternehmen. Wenn Sie spannende Unternehmen suchen, in welchem Umfeld sind wir gerade? Ich meine, wir haben ja jetzt den Umbruch in die Zinssenkungs.
Ja.
Die ist manchmal vielleicht ein bisschen euphorisch, manchmal ein bisschen weniger euphorisch. Mhm. Aber in Summe ist es natürlich, wird es vielen Unternehmen helfen, wenn die Zinsen wieder runterkommen. Wie wichtig ist das, dieser Effekt für Sie im Suchen nach Unternehmen, nach Schnäppchen?
Ja, so ein bisschen. Also, aber die Zahlen helfen mir da nicht allzu viel.
Ja.
Es hilft mir viel mehr die Information zum Beispiel, dass Private Equity Exit-Probleme hat.
Ja.
Also, das für einen Privatanleger, Private Equity Firmen kaufen Firmen im großen Stil, bauen die um, verkaufen sie weiter.
Ja.
Am liebsten über die Börse, dann haben sie das Geld und dann wird es ein paar Jahre später wiederholt. Wenn die Börse sagt, ich habe kein Interesse an euren Firmen, dann steht Private Equity da, hat das Geld untergebracht, kann die Investoren nicht ausbezahlen und da klemmt es im Moment. Ich beobachte es auch in der Venture Capital Szene, in welchen Gebieten Firmen sich wie sauer Bier anbieten, so eine Euphorie, dass man eine Milliardenbewertung hat und hat noch gar nichts produziert. Das ist seltener geworden. So, das sind mehr die Stellen, wo ich hingucke, in welchem Umfeld bewegt sich die Firma. Eine Firma, die ich liebe, vom Grundsatz her hat steigende Kundenzahlen, mehr Umsatz pro Kunde, mehr Produkte pro Kunde und ist über den Break-Even-Punkt hinaus. Und da habe ich so ein Beispiel einfach. Nehmen wir so eine Firma Uber, die ich selber vor ein paar Jahren testweise inzwischen regelmäßig benutze.
Ja.
Jedes, ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus, ich glaube, sie haben etwa 160 Millionen Kunden, aber da kommen immer wieder 10 Millionen Kunden dazu und nochmal 10 Millionen. Und dann hat es nicht nur die Fahrten, sondern hat auch die Essenslieferung. Das heißt, aus dem Kunden mache ich immer mehr und mehr und mehr.
Ja.
Und wenn ich das sehe und wir haben über den Break-Even-Punkt überschritten, dann ist das einfach Bargeld in die Firmenkasse rein.
Ja.
Und ob die Zinsen dann 1% höher oder niedriger sind, macht gar nichts aus.
Mhm.
Bei Biotech ist es etwas anders, weil die lange planen müssen und viel Geld für lange Zeit aufnehmen müssen.
Mhm.
Wenn das Geld nicht zur Verfügung steht, dann haben die Schwierigkeiten. Das sieht man ganz deutlich. Aber es ist weniger das Zinsniveau, sondern ist der Markt gerade geöffnet oder geschlossen für diese Firmen?
Ja. Ist der Markt so wahnsinnig offen im Moment? Also Sie haben es schon angesprochen, mit Private Equity und vor allem Venture Capital schon so wahnsinnige Schwierigkeiten hat?
Nee, im Moment ist er also auf der Private-Seite, also da, wo die Fonds investieren, die nicht börsennotierten Fonds, ist es eher ein bisschen verstopft.
Mhm.
Und die Börse, ehrlich gesagt, wollen Sie wirklich in Deutschland an der Börse sein?
Nein.
Und deutsche Behörden und deutsche Vorschriften und dann noch diese lästigen Investoren, die immer alles wissen wollen und dann der Kurs, der runtergeht, obwohl man da gute Nachrichten hat, das ist auch ein mühsames Geschäft. Ist aber die Chance für mich.
Ja.
Als konträrer Anleger kann ich sagen, ich nutze alle diese Gelegenheiten. Wenn jemand anders die Firma nicht haben möchte, ich kaufe sie gerne.
Mhm. Aber man, finde ich, hat natürlich schon, also in den USA zumindest, dieses Phänomen, dass es viele richtig spannende, auch große Unternehmen, Startups, die jetzt nicht mehr so richtig als Startup gelten, mir würde da so eine ChatGPT-Firma einfallen, die drängt es gar nicht mehr an die Börse. Weil es immer noch, oder es gab die letzten Jahre, das kann sich jetzt wieder ändern, eben sehr viel Private Equity Geld gab, die dann sagen, warum sollte ich mir den ganzen Kladderadatsch, den ich habe, mit, den ich mir mit dem Börsengang ins Haus hole, warum soll ich den mir ins Haus holen, wenn es ohne geht?
Ja, oder noch eine andere Perspektive aus der Strategiesicht heraus. Ich hatte neulich mit einem Vorstandsvorsitzenden gesprochen, der sagt, ich habe im Moment so viele Pläne, ich möchte in den USA da was dazu kaufen, in Dänemark das dazu kaufen, ich möchte jetzt in einen anderen Sektor noch vorstoßen, hat ganz klare Ideen. Und dann kommt so ein Analyst und sagt, wie ist die Gewinnaussicht für das nächste Quartal?
Ja.
Und wenn er das alles weglässt an Plänen, steht er besser da. Mhm. Und da bietet Private Equity oder Venture Capital die Gelegenheit, diese großen Pläne umzusetzen. Mhm. Auch bei einer OpenAI, also ChatGPT, wenn die gezwungen werden, von der Börse mal Profite endlich abzuliefern, dann sind die tot von der Entwicklung.
Ja, natürlich, genau.
Die müssen viel Geld in die Hand nehmen. Und gerade aktuell haben wir ja so einen Wettkampf, ein Wettrüsten im Grunde in dieser KI-Szene, die Modelle werden größer, werden teurer, kosten nicht mehr 100 Millionen im Training, sondern 10 Milliarden. Ich brauche riesige Rechenzentren. Mhm. Da kann ich sagen, ich spare mir das Geld, aber dann bin ich draußen.
Ja,
genau. Dann habe ich das Spiel strategisch verloren.
Ja, das ist ja das, was ja auch mal der Microsoft-Chef mal gesagt hat, auf die recht lapidare Frage, wann sich denn eigentlich diese ganzen KI-Investitionen rechnen. Er sagt, das weiß ich nicht.
Ja.
Ich weiß aber nur, dass ich es mir nicht erlauben kann, sie nicht dabei zu tätigen.
Ja, ganz genau.
So, und alles andere wird man dann eben sehen.
Und das war auch spannend. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen Alex Karp kennen.
Ja, ja, klar, natürlich.
Der Chef von Palantir.
Palantir.
Der sagt mal im Interview, der fragt einen Analyst und mit dem Gewinn und so bei ihren Verträgen. Erstmal sozusagen hole ich mir den Marktanteil, der ist im Moment 100% in dem Segment.
Ja, genau.
Und dann können wir immer noch über die Gewinn- und Verlustteilung.
Dann können wir schon immer noch mal ein paar Schrauben drehen.
Ganz
und,
genau.
Und ein paar Prozent.
Der Punkt wird dann noch kommen. Ja, ja.
Genau, ja.
Und dieses strategische Denken ist an der Börse, gerade auch mit dieser Kurzatmigkeit und den Quartalsberichten, ist es ziemlich verloren gegangen.
Was ja schade ist, gerade in so Zukunftsthemen, in denen man ja eigentlich auch gerne dabei sein möchte. Mhm. Ne? Da dann irgendwie spannende Unternehmen zu finden, die tatsächlich auch am Kapitalmarkt sind und für jedermann auch zu kaufen und sind. Ja.
Und das, wir sehen es ja auch an der Biontech. Also wenn ich jetzt von KI mal weggehe, Richtung Biotech rüber. Das Programm, das sie haben, ist seit Jahren nicht fast das gleiche, aber es sind die gleichen Medikamente, die dann durch Phase 1, 2 und 3 durchgehen. Mhm. Und die Börse sagt, interessiert mich überhaupt gar nicht. Mhm. Was hast du denn heute?
Genau.
Und die ganze Aufmerksamkeit ist bei Abnehmdrogen, GLP-1, Agonisten, Antagonisten, ich bringe es immer durcheinander.
Ja. Wir wissen alle, was gemeint
ist. Jeder hat das
ganz genau.
Auf jeder Ebene gehört. Ja. Wo sagt, da ist der Profit und das mache ich gerne. Und wenn du was in der Zukunft hast, komm wieder, wenn du soweit bist. Bis dahin interessierst du mich nicht.
Ja.
Ja.
Was natürlich eben, und da kommt natürlich immer die Stärke des langfristigen Value-Investors.
Ja.
Er sagt, das ist der Moment, wo ich am liebsten jetzt mir die Taschen voll mache und dann sitze ich es aus.
Ganz genau.
Und freue mich dann.
Und das machen wir auch. Und das, also jetzt, man muss immer die Beziehung zu unseren Kunden sehen.
Ja.
Da gibt es Kunden, die sagen, das haben wir ein schwaches Jahr jetzt und wollte nicht mal was tun. Und die Versuchung ist dann schon groß zu sagen, okay, ich nehme die marktgängigen Titel, da mache ich nichts verkehrt.
Ja.
Nur wenn ich die langfristigen Erfolge haben möchte, brauche ich auch Kunden, die langfristig denken. Und das, nach einer Zeit bildet sich das raus. Wir haben die Kunden, die wir verdienen und das passt gut zusammen. Aber auch die müssen manchmal lange durchhalten, wenn der Nachbar den ETF da hat auf dem Weltindex und sieht toll aus und er muss abwarten, bis seine Biotech-Aktien was werden.
Ja, ja, das ist ja auch die Diskussion, die ich in den letzten 2 Jahren bei ganz viel mit vielen Anlagestrategien, die eben breiter aufgestellt sind und so Basisinvestments machen, die immer sagen, ja, am Anfang des Jahres muss man natürlich dieses Jahr am Anfang des Jahres, letztes Jahr am Anfang des Jahres, konnte man nicht mit, also wenn man andere Leute Geld verwaltet und Verantwortung dafür hat, nicht sagen, ja, machen jetzt mal All-In von 3, 4 Tech-Aktien und lass uns laufen.
Ja, ja.
Was der simpelste Weg gewesen wäre, hinterher sagte immer jeder, ja, guck mal, das war doch einfach.
Ja, oder
du hast ja von Nasdaq ETF gekauft. Das geht halt normalerweise nicht. Ne?
Das Gewichtungsthema, ich meine, wir haben ja Regularien, wir dürfen nicht mehr als X% von einem bestimmten Titel.
Ja.
Wir haben gerade aktuell, gerade heute das Problem, die China-Aktien sind ja bombastisch gelaufen und wir haben in einem Fonds teilweise 39% Rendite gehabt dieses Jahr.
Ja.
Aus dem Nichts heraus. Mhm. So, und dann schießen die Titel alle über die 10%-Grenzen raus. Und dann müssen wir die abverkaufen, obwohl man sagt, eigentlich
geht es mir richtig Woche gut
jetzt. Ganz genau.
Könnte man schon noch ein bisschen laufen lassen.
Jetzt, das darf man auch nicht vergessen, wenn man so die Indizes angucken. Wir sind in Regular und das ist auch gut.
Ja.
Weil das schützt am Ende den Anleger.
Genau, es ist ja auch einfach so ein Risikopuffer, den man sich da irgendwo auch reinholt durch Systematik.
Genau.
Ganz, ganz stumpf. Ne? Weil jeder natürlich kann nicht wissen, was exakt morgen so alles passiert oder nächste Woche am Markt. Ne?
Ja.
Schauen Sie sich so auch in der Industrie überhaupt noch um? Wir haben jetzt sehr große, wenn wir mal hier in Deutschland sind, sehr große Diskussionen und die sind nicht umsonst natürlich gegeben.
Ja.
Aber wissen wir auch, dass natürlich am Ende des Tages die Welt halt verrückt nicht untergeht und oft morgen auch wieder die Sonne scheint.
Ja, das ist ein bisschen auch der Bereich Infrastruktur.
Ja.
Also da gehört unter anderem auch Robotik dazu zum Beispiel. Ja. Also da sind wir engagiert. Dann die ganzen grüne Erneuerung, die kommt. Also kennen wir zum Beispiel Prysmian mit den Stromnetzen, die müssen irgendwie verbunden werden. Da gibt es eben Kabelhersteller, die machen das. Ja. Es ist langweilig, aber es ist Industrie und es wächst wie verrückt.
Das ist ja das, was man will. Langweilig oder nicht, ist ja egal. Das ist keine Kriterien mehr. Ja.
Oder eine Firma, die ich interessant fand, die ich noch nicht näher studiert habe und noch nicht habe, eine Jenoptik. Jenoptik kenne ich von den Radarfallen. Und dann... Naja, dann braucht man immer so einen Moment, um das zu überwinden. So Schweinehund da. Und ich dachte immer, in der deutschen Industrie sind es zwei Firmen, die speziell für die Chipfertigung wichtig sind. Das ist die Zeiss mit ihren Spiegeln und die Trumpf mit ihrer Lasertechnik, die dann gucken, dass man Wellenlängen hinkriegt, die kleiner sind als das Licht und damit auch in die Chipfabriken reingehen. Mhm. Unverzichtbar.
Ja.
Ich wusste nicht, dass eine Firma wie Jenoptik die Inspektion dieser ganzen Sachen macht. Das wird dann produziert und dann nachträglich untersucht, ob auch alles in Ordnung ist.
Ja.
Und da denkt man auch, deutsche Industriefirma weiß kein Mensch, dass sie so zentral sind. Oder eine andere Firma, die VAT-Gruppe in, ich glaube Österreich ist es, also an der schweizerischen Liechtensteinischen Grenze.
Ja.
Ich habe mal den CEO erlebt, der sagte, nachlassender Chip-Boom macht mir doch nichts. Ohne unsere Geräte geht's ja nicht. Und dann kommen die ein Jahr später und wir produzieren dann unsere Vakuumtechnik dafür.
Mhm.
Der war so entspannt, weil er sagte, ohne uns läuft da gar nichts.
Ja. Ja,
wenn wir nicht liefern, ist die Chipindustrie tot.
Ja.
Und das sind so Einsichten, wo man hat, das sieht aber langweilig aus mit Vakuum und dicken, schweren Metallanlagen, die dann dicht gemacht werden. Ganz entspannt, Chipindustrie und Zukunft. Mitten hier unter uns.
Also sieht man eben doch, es ist noch Hoffnung im deutschen Industriewesen.
Ja, aber man muss wirklich gut hingucken. Man muss auch gut verstehen, wovon die abhängig sind. Infineon kennen wir doch alle. Ne?
Ja, natürlich. Ja.
Eine meiner Lieblingsaktien. Und die hängen ja an der Autoindustrie dran.
Ja.
Und speziell an dem elektrischen Auto und speziell an dem Elektroauto selber. Weil das ist ja nicht mehr so ein Autoradio, dass man so... fast mit einer Taschenbatterie da betreiben kann, sondern das sind große Ströme, die das Auto antreiben.
Ja.
Da ist ja Infineon stark in der Steuerung dieser Leistungselektronik. Und dann sagte der, in jedem Rechenzentrum sind sie drin. Und die Zahl der Rechenzentren wird sich vervierfachen in den nächsten Jahren.
Ja.
Und überall ist er dabei. Und dann, ich hatte da immer Auto gedacht, aber tatsächlich ist es Rechenzentrum.
Mhm.
AI. Also auch da wieder klassische Industrie, die aber in diesen Bereichen profitieren kann.
Ja, es ist interessant. Man muss schon tiefer schauen. Natürlich heutzutage bei all dem Getöse, das wir da haben und über den Zustand der deutschen Wirtschaft und der deutschen Industrie natürlich vor allem. Ja. Aber es gibt sie halt dann doch nach wie vor, diese Hidden Champions.
Oder was langweilig ist, wir hatten ja diese drei Themengebiete und nochmal Medizin. Ja. Da gibt es zwei Firmen, Gerresheimer Glas und Schott Pharma.
Ja.
Die machen beide, also Ampullen für Spritzen zum Beispiel.
Ja, genau.
Läuft ganz gut, weil zum Beispiel diese Abnehmspritzen sind Spritzen.
Ja.
So, der Trick besteht darin, die nicht mehr sozusagen aus der Fabrik dahin zu liefern, sondern vorher zu sterilisieren und abfüllfertig zu machen.
Mhm.
Also, dass die Pharmaindustrie die gar nicht mehr reinigen muss, sondern einfach direkt rein in den Produktionsprozess oder aus Plastik herzustellen. Und diese Zahl der Medikamente nimmt zu, weil alle biologisch hergestellten Medikamente einfach ein großes Wachstum haben.
Ja.
Und die profitieren einfach von der Qualitätssteigerung im Portfolio.
Mhm.
Die haben jetzt einen Durchhänger und es wird vielleicht noch ein Jahr dauern, aber der Grundtrend, der darunter liegt, ist da. Und man denkt, was für eine langweilige Branche.
Mhm.
Aber es ist,
aber es ist eben doch keine so wahnsinnig langweilige Branche. Es ist relativ viel Musik drin.
Ja.
Sind Sie noch viel in Japan unterwegs?
Ich gehe nächstes Jahr wieder im Februar und freue mich wahnsinnig drauf.
Ja. Ja. Das ist ja war natürlich jetzt auch ein verrücktes Jahr für den japanischen Aktienmarkt.
Mhm.
Endlich ist er aus dem dolorösen Schlaf erwacht sozusagen. Und dann gab es natürlich jetzt auch mal so ein paar Turbulenzen und dann reinigendes Gewitter.
Mhm.
Ist das für Sie jetzt noch ein richtig attraktiver Markt?
Ja, unbedingt.
Nach alledem?
Ach, unbedingt.
Man diskutiert sich so aus. Das war in der Zeit Everybody's Darling. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Und das hat jetzt doch einige auch wachgerüttelt mit, natürlich mit den Carriage Rates und natürlich auch mal ein bisschen auf den Yen schauen. Ja. Und dann ist aber die Hälfte ist nicht mehr so euphorisch wie noch vor einem halben Jahr.
Also es ein bisschen erschreckend ist, dass diese kleine Zinsanpassung dazu führte, dass plötzlich Währungsräume ins Ungleichgewicht kommen. Und da hat man manchmal das Gefühl, welche Zauberkünstler sitzen da eigentlich und sagen, Viertelprozent mit Zins, ich hole das Geld jetzt wieder zurück aus Amerika. Und was ich aber spannend finde, ist, der Yen ist günstig, also man kauft sich gut ein. In manchen Branchen ist Japan unverzichtbar, also auch wieder Computertechnik zum Beispiel, Wassertechnik und solche Themen. Und die japanischen Produkte sind die besten der Welt. Aber auch da gilt es, gut hinzuschauen. Mhm. Japan ist eine überalterte Gesellschaft, wie Deutschland auch. Ja. Manche Prozesse sind wahnsinnig steinzeitlich noch und manuell. Und die fangen eigentlich erst in den letzten Jahren an, wirklich effizient zu werden. Und ein Kollege sagte mir das auch gestern bei unserer gestrigen Sitzung hier. Die sagte, die fangen jetzt an mit den ERP-System, also was eine SAP anbietet, um mal zu gucken, was haben wir eigentlich so im Sortiment, was brauchen wir eigentlich, wo liegt denn das eigentlich rum?
Ja.
Also die Effizienzsteigerungen, die der japanischen Wirtschaft bevorstehen, sind auch noch sehr, sehr groß. Ich gehe gerne da rein in Spezialthemen in Japan, nicht im japanischen Binnenmarkt, sondern in die Exportfirmen, die einfach eine gute Position haben im Moment.
Ich könnte mir natürlich vorstellen, man redet ja natürlich, dass, wenn man den Markt an sich jetzt nimmt, natürlich immer über dieses ganze Aufdröseln sozusagen der Japan-EG, also dieses Gegenstück von Deutschland mit diesen ganzen neuen Corporate Governance-Regeln, dass da natürlich wahnsinnig viel schlummert, weil man natürlich riesige Konzerne hat, die immer so ein paar feine Filets eigentlich haben, die dann jetzt irgendwann mal zum Vorschein kommen.
Ja.
Und das ist was in Japan natürlich unfassbar riesig ist, dieses alles ist unter einem Konzernmantel. Das ist ja viel unvorstellbarer, als das in Deutschland und in den USA vor 20, 30 Jahren noch der Fall war.
Man sieht es gar nicht. Ich war bei einer Autoelektronikfirma, ich glaube, das war letztes Jahr, und die hatten unglaublich viele Teile. Und ich habe gesagt, wer entscheidet bei Ihnen eigentlich drüber, ob Sie ein bestimmtes Teil für das Autoradio oder sowas produzieren? Sie sagten, wenn der Kunde es haben möchte, dann machen wir das. Also gar nicht, wenn man sagt, rechnet sich das, sondern der Kunde kommt und sagt, weil die mit einem Großkonzern zusammenhängen. Mhm. Und da sagt man nicht nein.
Ja.
Ja, also das sind dann nicht mal unternehmerische Beteiligungen, sondern einfach nur, das ist ein Ökosystem, das sich gemeinsam entwickelt hat, wo es so nicht auf die Kosten ankommt, sondern wird, und wenn das durchgehackt wird und wenn die Firmen effizienter werden, gibt es auch da noch Schübe.
Und dann halt natürlich findet man dann auch die Einzelperle, ne? Die es eben jetzt nicht gibt, weil sie in so einem Riesenkonzern keine Rolle spielen.
Ja, oder wenn es rausgelöst wird, hat es ein bisschen eine neue Eigendynamik, was man häufig sieht.
Okay, also Japan bleibt auf jeden Fall auch spannendes.
Ein wunderbares Land, ja.
Ja, von der menschlichen Seite und
aber auch von der Ingenieursleistung, die man da sieht. Ja. Das ist. Ich denke immer nur noch zurück an Besuch auf der Halbleitermesse in Tokio. Ich war da in der japanischen Gruppe unter Japanern. Das war schon mit Übersetzer, aber es ist schon ein eigenartiges Gefühl.
Ja.
Und ich war bei der Disco Corporation auf dem Stand. Und die haben die Oberfläche ihrer Computer Siliziumscheiben da gezeigt.
Ja.
Wie sie die messen, wie genau. Und man ist einfach nur hin und weg, mit welcher Präzision die Japaner arbeiten.
Mhm.
Und das haben wir uns in Deutschland ein bisschen abgewöhnt.
Das wollte ich gerade einschieben. Ist das, muss man nicht feststellen, was ist mit unserer Ingenieurskunst? Wir sind ganz schön stehen geblieben in vielen Bereichen. Nicht?
Ja.
Ich meine, überall natürlich.
Ja, ja. Was mir Sorgen macht, einfach die Schludrigkeit, die sich so reinschleicht irgendwo. Ganz böses Beispiel, aber beim Kollegen in der Verwandtschaft wurden die Proben in der Onkologie vertauscht. Falsche Diagnose,
genau,
oder?
Ja.
Und das liegt möglicherweise daran, dass wir von der Arbeitsethik her nicht so mehr sind, wie wir es mal waren.
Genau. Ja.
Und wenn ich weiß nicht, wie Sie gekommen sind, wenn Sie mit der S-Bahn vom Bahnhof gekommen sind, mal fährt die Rolltreppe, mal fährt sie nicht. In anderen Ländern, Japan, Schweiz, fährt sie immer.
Ja, das ist bei Warren Bros. Auf der langen Strecke. Wir sind aus München mit dem Zug gekommen und dürfen heute auch wieder heimfahren.
Yeah.
Und wir haben gesagt, aus all unseren Trips ist es ein Running Gag der letzten Jahre und wir sind immer doch häufiger mal mit dem Zug unterwegs. Es ist immer 50-50 statistisch mittlerweile.
Ja.
Also eine Fahrt geht einigermaßen pünktlich, die andere wird eine Katastrophe.
Mhm.
Hinweg war dummerweise pünktlich. Mal schauen, wie das heute Abend wird. Ich werde
wirklich welche Überraschung. Ich glaube ja, dass die Deutsche Bahn besser, dass die Deutsche Bahn auch besser wird. Und dann haben wir wieder Infrastruktur und KI. Die Deutsche Bahn hat ja das Projekt Digitale Schiene. Also im Moment traue ich ihr nicht viel zu, aber ich glaube, sie machen dann doch einiges. Und Digitale Schiene arbeitet mit NVIDIA und mit Bentley Systems zusammen, um das gesamte Schienennetz in der physischen Infrastruktur elektronisch zu erfassen. Und wenn da die Schraube sich lockert, dann wissen die das im digitalen Zwilling. Ich staune immer drüber, dass der Zug 20 Minuten verspätet ist, aber die Anzeige im Zug noch die falsche Zeit zeigt.
Ja.
Woher hat die eigentlich ihre Informationen?
Das frage ich mich auch oft, warum die nicht wissen, wo ihr Zug ist.
Und warum weiß der Schaffner was anderes als der Lokführer, als Schaltzentrale, als die Bahnhofsansage? Ja. Allein diese Daten zusammenzufügen, wird wieder Qualitätsfortschritte bringen. Mhm. Und das betrifft die Deutsche Bahn, betrifft auch die Behörden.
Ich wollte gerade sagen, wenn quasi die Gesellschaft und vor allem natürlich auf der Entscheiderebene, sowohl politisch wie auch in der Wirtschaft, bereit dazu ist, das auch zu tun. Noch hat man immer das Gefühl, der Druck scheint immer noch nicht groß genug zu sein, um innovativ zu werden.
In den Behörden meinen Sie? Oder?
In den Behörden wie auch in ganz vielen alten, verkrusteten Unternehmen. Wie auch in der Politik.
Ja. Wobei die Entscheidungen werden jetzt schon getroffen.
Ja.
Also ich habe neulich erfahren, eben, dass Miele in die Schweiz geht, weil die Arbeitskosten in der Schweiz niedriger sind als hier.
Da wird's
verrückt. Muss man sich auf der Zunge
zergehen lassen. Da wird's aber verrückt.
Ja, weil die Schweizer sind flexibler, arbeiten länger, weniger Ferien. Ja. Und diese Flexibilität, die bringt, und wenn hier immer die Homeoffices sind und Brückentage, der Output ist nicht so gewaltig.
Ja.
Und dann höre ich gleichzeitig, dass in Griechenland die 6-Tage-Woche eingeführt werden soll oder vielleicht auch schon eingeführt ist.
Ja.
Dann denke ich mal, die packen an.
Ja.
Das ökonomische Leid wird kommen, bevor die Politik es verstanden hat. Die Umsiedlungen von deutschen Fabriken in andere Länder, die wird jetzt eingeleitet, wird aber erst in 2-3 Jahren eine Wirkung haben. Also das ist schon drastisch. Ich denke auch an deutsche Behörden. Die deutschen Behörden sind ein Teil des Problems.
Ja,
ob das die Ausländerbehörde ist, was für Formulare braucht man da eigentlich? Wenn ich mir vorstelle, dass in deutschen Behörden Aktenberge liegen, dieser Aktenberg ist verhindertes Bruttosozialprodukt.
Ja, klar.
Wäre dieser Aktenberg abgearbeitet, würden draußen die Bagger laufen.
Mhm.
Und allein, wenn man eine Regel machen würde, dass die Genehmigungszeiten sich halbieren müssten, und sonst gilt es als genehmigt, wird sofort zu einem ökonomischen Boom auslösen. Mhm. Das sind einfache Dinge.
Ja. Aber genau, das ist etwas, wir reden ja seit so vielen Monaten, Jahren jetzt schon darüber, aber es ist tatsächlich so, es muss der Schmerz erstmal so groß werden, dass die Politik natürlich auch richtig wachgerüttelt ist.
Ja.
Oder es eben natürlich verrückte Wahlergebnisse gibt, als Retourkutsche sozusagen.
Ja.
Das kann jetzt clever sein oder nicht so clever, aber es muss halt offensichtlich, muss das dann das Organ sein, worüber man es austrägt und zeigt. Ne? Und dann kommt erst der andersrum Schritt.
Ja. Professor Lars Feld berät uns ja ein wenig in volkswirtschaftlichen Themen. Und er schreibt gerade jetzt für uns in seinem Monatsbericht eben, es ist so ein bisschen so der Reset-Knopf. Der muss jetzt gedrückt werden.
Ja.
Die Politik macht einiges, hat sich schon ein bisschen gedreht. Ich hoffe nur, dass es drastisch genug wird.
Ja.
Wir brauchen große Veränderungen in kurzer Zeit, um die Energien wieder freizusetzen.
Und es ist ja, also quasi, ich schlage noch mal ein bisschen so den Bogen, wenn wir sehen, was die Amerikaner machen, natürlich wirtschaftspolitisch mit dem Inflation Reduction Act, und wir sagen es ja auch immer heute, ist es eigentlich wurscht, ob Trump oder Harris am Ende des Tages gewinnt, die Richtung ist die gleiche, nur in anderer Art und Weise, in anderer Tonlage. Reindustrialisierung in den USA findet statt, entweder über Strafzölle, also verstärkt bei Trump über Strafzölle, oder eben eine Verstärkung durch sowas wie Inflation Reduction Act.
Ja.
Ne? Das ist natürlich ein gefährliches Spiel. Andererseits ist es auch was man, glaube ich, investorenseitig im Auge behalten muss, dass eben auch viele Unternehmen gar keine andere Wahl haben, zu sagen, da ist der Markt, der Absatz, und ich habe da wahnsinnig viele Möglichkeiten, mich da frei zu entwickeln und eine vernünftige Basis für mein zukünftiges Geschäft zu legen.
Ja.
Das ist auch was man als Investor im Auge haben muss. Ne?
Ja. Die grundsätzliche Frage ist, bin ich eigentlich willkommen hier?
Ja.
Und wenn ein deutsches Unternehmen von den Behörden, ich nenne die Behörden wieder, aber einfach so wie ein Bittsteller behandelt wird und nicht wie jemand, der Umsatz und Profitabilität in die Region reinträgt,
genau.
wenn das Finanzamt mit einer Strafandrohung also alle Briefe unterschreibt, denke ich, eigentlich bin ich hier nicht willkommen. Ne?
Ja.
Ich fand das interessant, wir haben ja eine Schweizer Tochtergesellschaft und als wir da zur Steuerbehörde gingen, die sagten einfach, können wir was für einen Service tun? Sind Sie zufrieden mit uns? Fragte die Steuerbehörde uns,
ja.
Weil die wissen, wir sind wichtig.
Ja.
In Deutschland, du bist erstmal die Behörde, die einen behindert, die es einem schwer macht, die einen warten lässt. Und auch die Bevölkerung ist nicht so wirtschaftsfreundlich in Deutschland.
Das ist das, was wir seit Monaten immer diskutieren. Genau. Ja. Es fehlt da auch so ein bisschen der Wille dazu, festzustellen, dass ohne Wirtschaft wird der Rest halt auch nicht funktionieren.
Der Wohlstand kommt nicht aus der Steckdose.
Genau, das ist es. Mhm. Ja. Und da fehlt natürlich leider auch das Verständnis. Und deswegen hat man natürlich am Ende, sagt man immer, man hat auch zum Beispiel die Politiker, die man verdient hat. Weil, und das ist ja dann in der Breite so, wenn man das Verständnis dafür nicht hat, it's the economic stupids, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man das eben auch nicht kriegt.
Ja, also ein Wunsch, den ich hätte an die Politik wäre, dass jeder Politiker 4 Wochen mal eine Pommesbude geleitet haben muss.
Ja.
Denn wenn ich das mache, muss ich Kundenservice bieten, ich muss früh aufstehen, abends spät ins Bett gehen, ich muss ein bisschen in den Behörden rumschlagen, ich muss Steuererklärung machen. Und das einmal erlebt zu haben, wie es ist, in der Praxis Geld zu verdienen, gibt einem Demut vor dem, was die Wirtschaft leistet. Mhm. Und dann kommen nicht so schnell neue Gesetze, wenn man das mal erlebt hat.
Das ist ein Schlusswort, das ich so gerne stehen lassen möchte, weil das darf jeder mit nach Hause nehmen, weil das würde ich hundertprozentig unterschreiben. Mhm. Herr Leber, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Kommen nach Frankfurt in unsere Räume hier.
Ja, es ist sehr, sehr schön bei Ihnen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ihr hört's, es gibt immer noch richtig, richtig spannende Unternehmen und das ist das, was mich bei Herrn Leber auch immer freut, dieser unfassbar Enthusiasmus und die Neugierde, neue und spannende Ideen zu finden, auch mal ein bisschen um die Ecke zu denken und dann eben eigentlich langweilige Buden festzustellen, dass es unfassbar spannende Unternehmen sind. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig inspirierend finde. Und deswegen ist es eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Ich denke, euch geht's auch so. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr so ein bisschen unterwegs seid. Jetzt im Moment würde mich interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche wieder. Ciao.
Worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.